Geography. Freiraum für Geografie. Die Erweiterung geografischer Lern- und Lehrmöglichkeiten über die Grenzen des Campus hinaus.
Geography Frontline. Hallo zusammen, Frontliner, wie geht's euch heute? Episode 65 von Geography Frontline. Worüber sprechen wir heute? Über Bagram, über Choice Architecture und über Phantom-Bushaltestellen. Beginnen wir doch mal mit der Choice Architecture. Nachtrag zur letzten Episode. Da hatten wir einen Post von Miri, glaube ich, war's, oder? Hast du was online gestellt? Ich glaube schon. Über eine Stockholmer U-Bahn-Station, in der die Treppenstufen, die ins Freie führen, derart umgemodelt worden sind, dass man, wenn man drauftritt, Töne erzeugt. Und zwar auch farblich war das Ganze umgestaltet in Weiß und Schwarz, wie Tasten eines Klaviers und eben unter der weißen und schwarzen Folie kleine Kontakte, die dann eben den jeweiligen Ton, wie auf einem Klavier, eben auslösen, wenn man drauf tritt. War ganz spannend und war dann eben Sinn und Zweck der Sache, dass man, wenn man darüber läuft und die Töne hört, das eben so interessant findet, dass man sich freiwillig dazu entscheidet, eben nicht die Rolltreppe zu nehmen, sondern zu Fuß die Stufen nach oben ins Freie nimmt. So, Choice Architecture wurde das genannt. Und Miri hat nochmal was gepostet. Sie sagt, hier sind noch ein paar Beispiele zur Choice Architecture und hat da etwas von der Webseite nudges.wordpress.com online gestellt mit dem Titel Yay or Nay, Vote on a Proposed Parking Lot Nudge vom 18. November 2009. Und wenn man reinliest, heißt es hier: Reader Richard Whittington passes along an interesting idea he has for revising Parking Lot Choice Architecture. Also es geht hier um Parkplätze. Parkplätze für Autos und die Choice Architecture dabei. The basic proposal is to narrow the parking spaces closer to store entrances. Also das heißt, je näher man an ein Geschäft rankommt, desto enger sollen die Parkplätze werden. Also die Abstände zwischen den beiden weißen Balken, wo ihr euer Auto reinstellt. Das ist spannend. Weshalb das? Also Whittington explains two benefits. Make parking spaces that are closer to store entrances narrower for the first 20 spaces, then get progressively wider up to the standard width, 40 spaces from the entrance. People would park further out from the entrance because it would be harder to exit the vehicle close in, and they would not care to have an older banked up vehicle bang up their nice vehicle. Ja, also ich würde lieber weiter weg parken, damit vielleicht mein Auto nicht demoliert wird von einer alten Karre, die dann irgendwie auch noch versucht, in diese enge Parklücke reinzukommen. It would get people to walk more for better health. Handicapped spaces would continue to be the same large size, but would have to be monitored much more closely by parking violation department. Okay, also die Parkplätze für Rollstuhlfahrer zum Beispiel sollen genauso breit bleiben, allerdings noch stärker überwacht, damit sich da auch andere dann nicht hinstellen. Ja, interessante Sache, oder? Finde ich ganz spannend. Glaubt ihr, das kann funktionieren? Vielleicht sendet ihr mir auch mal ein paar Vorschläge noch für Choice Architecture an comment@geography.de, wenn ihr noch andere interessante solche Wahlarchitekturen auftut, oder vielleicht fällt euch auch irgendwas ein, was man so anstoßen könnte. Eine gute Idee, wie man den öffentlichen Raum so umfunktionieren könnte, dass man zum Beispiel die Menschen zu mehr Bewegung verleitet. Wäre doch ganz interessant. Ihr könnt mir dazu natürlich auch eine Voicemail schicken. Ich habe ja letzte Woche, weil wir gerade bei der Voicemail wieder mal sind, gesagt, ich wäre klasse, wenn irgendjemand von euch einen Jingle produzieren würde zur 0611 150 99 60. Die Skype-Voicemail von Geography Frontline. Wenn jemand will, nimmt das doch einfach mal auf, Frontliner. Irgendeiner von euch, der kreativ dabei ist mit Mikro und Sound, ein bisschen kleiner Jingle, paar Sekunden, das kann ich dann jedes Mal einspielen, wenn ich euch dran erinnere, auf die Skype-Voicemail zu sprechen. Und dann kriegen wir vielleicht auch noch mehr Kommentare, zum Beispiel auch zur Voice Architecture. Das nächste Thema ist ein ganz interessantes. Dazu lege ich euch ein bisschen Musik hinter. Und zwar von Rush, der Song Almost Forgotten. Aus dem Album Rush 2005 aus dem Podsafe Music Network. Findet ihr auf music.podshow.com. Und was ich gefunden habe, ist in der Frankfurter Rundschau ein Artikel in der Wochenendausgabe. Samstag, Sonntag, 12. 13. Dezember 2009. Hier heißt es auf der Regionalseite 13, eine Haltestelle, kein Bus. In der Villa Lux in Frankfurt leben Demenzkranke in ihrer eigenen Realität. Also diese Villa Lux ist so eine Art Wohngemeinschaft für Demenzkranke, also Menschen, die vergessen, wo sie sind oder eine andere Vorstellung davon haben, wo sie gerade sind, wie alt sie sind, was sie so tun und machen, wo sie hinwollen. Ich lese da mal rein. Also, noch ist Frau L. mit der Zubereitung des gemeinsamen Essens befasst. Wenn sie das nächste Mal wieder raus will, wird Petra, das ist die Betreuerin von Frau L., dann wird Petra sie einfach unterhaken. Dann gehen die beiden zu der Bushaltestelle, die es seit ein paar Tagen wenige Meter von der Villa Lux entfernt gibt. Bei diesem Wetter ist das ein unwirtlicher Ort. 3 überdachte Sitzplätze, gleich nebenan 2 Bänke, sodass fast die gesamte WG hier unterkommen könnte. Frau L. wartet auf den Bus. Doch der Bus kommt nicht. Ob er Verspätung hat? Ob man nicht besser wieder in die Villa geht, einen Kaffee trinkt und es später nochmal probiert? Frau L. willigt ein. Das Wartehäuschen steht gar nicht an der Mainzer Landstraße, sondern in der Ecke eines Parkplatzes. Hier hält kein Bus, es gibt auch keinen Fahrplan. Denn die Haltestelle wurde nur für die Villa-Bewohner eingerichtet. Michael Schnur, Gründer und Geschäftsführer der Villa Lux, kennt die Kritik an Frankfurts erster Phantomhaltestelle. Sie täusche eine Realität vor, die es nicht gäbe. Und dazu sagt er dann, toller Satz, Realität ist ein relativer Begriff. Ist das nicht toll? Toll oder spannend oder interessant, wenn man sich so darüber Gedanken macht insgesamt? Also nicht nur, dass für Demenzkranke jetzt eine Bushaltestelle hingestellt wird, an der kein Bus abfährt. Jedenfalls für uns es sich nicht lohnen würde, auf einen Bus zu warten, kann man doch sagen oder daraus lernen oder wieder mal erkennen, dass Sinn immer zugeschrieben wird. Also nicht einer Bushaltestelle selbst innewohnt, dass sie den Sinn verkörpert, dass da ein Bus kommt. Eine Bushaltestelle kann auch den Sinn haben, dass man auf einen Bus wartet. Zum Beispiel so lange wartet, bis man vergessen hat, dass man eigentlich mit einem Bus fahren wollte und was man da eigentlich wollte und wieder nach Hause geht. Und irgendwie ist diese Choice Architecture mit diesem Umsinnen, Umwandeln von dem Sinn von Dingen im öffentlichen Raum ja auch gar nicht so weit davon entfernt, oder? Kann man drüber nachdenken. Das finde ich schon spannend. Gut, und während Almost Forgotten von Rush aus dem Album Rush 2005 so langsam ausklingt, hören wir in das nächste Stück Musik rein, bevor wir dann in Richtung Social Web und Bagram weitermachen. G-Phaser, Forgotten Words aus dem Album The Start. What about me? Never see me, babe. I'm sick and tired, I never I'm G. Phaser, Forgotten Words, der Song aus dem Album The Start. Von der Single aus dem Podsafe Music Network zu finden auf music.podshow.com. Ihr findet das Ganze auch bei iTunes, könnt ihr euch die Single runterladen. Ich glaube für 1,98 die beiden Songs oder einen eben für 99 Cent. Tja, feine Sache. Gehen wir mal weiter in der Thematik. Social Web ist so das nächste Thema, was ich hier auf der Agenda stehen habe. Tja, weshalb? Naja, erstmal wegen Frontline selbst. Denn wenn wir uns mal so fragen, was macht Frontline überhaupt aus, dann ist die Antwort darauf eigentlich die Frontliner. Also wir alle, ihr alle, die ihr zuhört und eure Kommentare abgebt und die Show mitproduziert. Das Netzwerk sind wir, sozusagen. Ist ja ein ganz wesentlicher Aspekt von unserer Show. Und mittlerweile wird über soziale Netze im Internet auch immer mehr publiziert. Zum Beispiel gibt hier so ein nettes Buch, habe ich auch hier irgendwo rumliegen, da ist es, von Anja Ebersbach, Markus Glaser und Richard Heigl. Das heißt Social Web. Ist bei UTB erschienen in Stuttgart im Jahr 2008. Ich hänge euch den Link in die Shownotes und auch den Link zur Amazon-Seite. Könnt ihr vielleicht, wenn ihr Lust habt, einfach mal draufklicken und euch das zulegen. Ist jetzt nicht so schlecht. Habe ich mir mal schicken lassen vom Verlag, um da reinzulesen und das auch mir anzugucken, was hier so alles interessant sein könnte für Frontline und wie das hier praktisch funktioniert mit, naja, vielleicht auch Hochschullehre und sozialen Netzwerken. Ist ja nicht so uninteressant. Und auf Seite 31, wenn jemand von euch das Buch mal in der Hand hat, kann er da reinlesen, steht einiges Interessantes zum Thema Social Web. Betrachtet man die Anwendungen des Social Webs, so kristallisieren sich einige Prinzipien heraus, die alle diese Formen mehr oder weniger gemeinsam haben. Doppelpunkt. So, das ist jetzt zitiert aus Hipner 2006. Jetzt gucken wir mal, was hier so alles wichtig ist für ein soziales Netz im Internet. Im Mittelpunkt steht das Individuum bzw. die Gruppe. Funktionen der Kommunikation untereinander sind wesentlich für eine Social-Web-Anwendung. Naja, genau. Das heißt mal, ganz klar gesagt, nur wenn wir miteinander kommunizieren, Frontliner, dann funktioniert unser Social-Web, unser Netzwerk, das wir sind. Ohne Kommunikation geht das nicht. Tja, das Individuum integriert sich in die Gruppe. Einzelkämpfer auf Kosten der Community werden nicht gerne gesehen. Das ist verständlich. Viele Teilnehmer in Social-Web-Anwendungen stecken viel Energie in den Aufbau der Community. Sie leisten dabei kostenlose Arbeit. Richtig, unser Podcast kostet ja nichts. Und wer sich hier nicht integriert, stört den Aufbau. Also, mitmachen ist ganz, ganz wichtig. Essentiell für einen Social-Web. Weiter geht's. Personen, Beziehungen, Inhalte und Bewertungen sollen sichtbar gemacht werden. Ja, machen wir zum Beispiel auch, ne, über die Quick-Vote, wenn wir dann so Meinungen abgleichen und abfragen und das Ganze dann eine Show später wieder thematisieren. Es herrscht eine große Transparenz hinsichtlich der Aktionen, Daten, Zusammenhänge im Social Web. Zum Beispiel bei Facebook, ihr wisst, es gibt Frontline und Facebook, da auf der Seite könnt ihr ja auch immer kommentieren, gegenkommentieren, Kommentare einstellen und was zu den Kommentaren der anderen Frontliner dazu ergänzen, Bilder hochladen und so weiter, Links einstellen, das ist ja auch mal ganz interessant und auch sehr transparent. So, Grundlage dieser Idee ist die Selbstorganisation. Es werden keine starren Verhaltensregeln oder Datenstrukturen vorgegeben, die Community passt die Inhalte an ihre Bedürfnisse an und macht eine Plattform zu ihrem Medium. Genau, wir haben Frontline und das ist unsere Plattform für geografische Inhalte, die man so in der Alltagswelt erkennen kann. Es wird eine soziale Rückkopplung in Form von Social Ratings gegeben. Das ist jetzt interessant. Fand ich ganz spannend. Wie kommt das zusammen? Was ist ein Social Rating? Freiheit der Selbstorganisation wird dadurch in Bahnen gelenkt. Also, Beiträge werden bewertet und können nach diesen Bewertungen angeordnet werden. Somit werden diejenigen belohnt, die Inhalte beisteuern, die eine bestimmte Community gerne sieht. Das spielt jetzt hauptsächlich auch auf textbasierte Sachen an, aber funktioniert in dem Podcast bei uns genauso. Denn wenn zum Beispiel Miri auf Facebook dauernd was postet, dann kriegt sie dadurch natürlich auch eine gewisse Akzeptanz, weil Miri das ganz oft macht und ich das großartig finde und ihr ganz dickes Dankeschön immer wieder zukommen lasse. Oder Verena, die uns aus der Slowakei wochenlang, monatelang berichtet hat und jetzt auch immer noch Sachen postet. Oder Michael oder wie ihr alle heißt. Das ist großartig. Und dann kriegt man so in der Community schon so langsam ein bisschen so ein Ranking mit von denjenigen, die öfter was beisteuern, diejenigen, die das manchmal machen und, naja, die eben nicht mitkommunizieren, sondern nur konsumieren. Von denen hört man nicht so viel. Der Fokus liegt weniger auf einzelnen Informationen, und das finde ich auch ganz spannend. Weniger auf einzelnen Informationen, also alles das, was ich euch so erzähle, ist nicht wirklich so interessant, sondern was daran interessant ist, ist die Struktur, die aus der Verknüpfung der Informationen erwächst. Aha. Und jetzt ganz toller Satz, finde ich. Erst wenn die Beiträge verbunden und miteinander in Beziehung gesetzt werden, können die Inhalte ihre Stärke ausspielen. Es wird eine Art kollektives Wissen aufgebaut. Also, das ist ein Social Web und es geht bei uns auch darum, eine Art kollektives Wissen aufzubauen. Ja, wir sprechen miteinander über diese Alltagsdinge, merken uns das Ganze, lernen Geografie im Alltag zu sehen. Geografie sehen klingt eigentlich ganz schön, oder? Und die anzuwenden und vernetzen uns dadurch, haben einen Bezug zueinander, stehen in Kommunikation, das finde ich richtig gut. Und das alles tun wir und dass wir das tun und dass das ein Social Web ist anscheinend, kann man nachlesen eben bei Ebersbach, Glaser und Heigl. Dann kann ich an der Stelle vielleicht mal UTP Danke sagen, dass sie mir das Buch geschickt haben, kostenlos, damit ich ein bisschen drin rumblättern kann und das Ganze auch einfließen lassen kann, zum Beispiel auch hier in der Show. Das heißt, Fazit, Frontline funktioniert nur, wenn wir alle Produzenten sind oder möglichst viele Produzenten dabei sind und nicht nur Konsumenten. Wenn ihr also Kommentare schickt an comment@geography.de zu den einzelnen Themen, wenn ihr bei der Quickvote mitmacht, die Auflösung der letzten Quickvote gibt's auch gleich noch und die nächste für nächste Episode auch, wenn ihr die Skype-Voicemail anruft, wo ist mein Jingle? Wo ist mein Jingle von der 0611 150 99 60? Ich warte drauf, wünsche ich mir zu Weihnachten. Das ist ganz wichtig, damit das Netzwerk funktioniert und damit wir alle sagen können, das Netzwerk sind wir. Und jetzt weg von der Forschungsfront an die militärische. Bagram ist unser Thema, das zweite Mal. In der letzten Episode habe ich ja schon einiges darüber erzählt. US-Militärlager in Afghanistan, vor einigen Jahren aus sowjetischer Zeit übernommen und mittlerweile eine Stadt von ungefähr 20.000 plus Einwohnern mit Burger King, Coffeeshops, Bankautomaten und so weiter, was es da alles gibt, mit eigenen suburbanen Vierteln, mit Suburbs, suburbanem Raum und tja, und wir haben letzte Woche drüber geredet, auch gerade über Burger King und das Geldmachen mit dem Krieg, diese Kommerzialisierung. Es gab auch eine Quickvote dazu. Burger King in Bagram. Heimat für die Truppen, sagen 17% von euch. Für die Antwort B, auch Soldaten müssen essen, hat sich niemand entschieden. Profit mit Krieg? Nein, danke, sagen 50%, das ist die Mehrheit heute bei der Quickvote, und 33% haben eine andere Meinung. Und Niklas hat dazu was geschrieben, ziemlich lang, und hat sich, glaube ich, auch richtig aufgeregt über die Thematik, kann ich sehr gut nachvollziehen. Er schreibt, der Aufreger des Tages. Hallo Thorsten, der Bericht über den US-Stützpunkt in Bagram war für mich der Aufreger des Tages, das ist doch unglaublich. Kann ich gut nachvollziehen. Klar, ich kann es verstehen, dass die GIs, die vermutlich nicht alle ganz freiwillig in Afghanistan sind, würde ich auch so sehen, vertraute kulturelle Umgangsformen und Lebensweisen bevorzugen. Doch diese, in Klammern, in Anführungszeichen kulturelle Gated Community, die, wenn ich es richtig verstanden habe, fast ausschließlich nur von US-Importen lebt, ja, das ist richtig, sollte eventuell mal prüfen, ob sie in diesen Tagen nicht nur die militärische, sondern auch die Versorgungsstrategie wechseln sollte. Okay, also für diesen Einsatz, Militäreinsatz in Afghanistan scheinst du jetzt nicht zu sein. Bin ich auch nicht, übrigens. Was meint ihr dazu, Frontliner? Also könnt ruhig mitkommentieren und mitdiskutieren, eure Kommentare einsenden. Aber was meinst du mit Versorgungsstrategie? Was soll da geändert werden? Er sagt, denn unter dem Stichwort humanitäre Hilfe fällt mir ein, dass die US-Einheiten neben infrastrukturellen Maßnahmen auch die ansässige Wirtschaft durch das Handeln mit Lebensmitteln stärken könnten. Oh, guter Ansatz, ja klar. Dies würde vielleicht auch zu mehr Vertrauen und Akzeptanz der US-Truppen in der einheimischen Bevölkerung führen. Ja, Niklas, großes Kino, eigentlich eine gute Idee. Was meint ihr dazu, Frontliner? Macht es Sinn, dass man sagt, wir kommen hier nicht nur mit unseren Soldaten hin und versuchen irgendwie Wiederaufbau zu leisten, sondern auch die Infrastruktur zu fördern, indem wir auch hier den lokalen Handel eben stützen, indem wir selbst als Absatzmarkt für lokale Produkte fungieren. Kaufen wir eben unsere Grundnahrungsmittel vom afghanischen Markt und beziehen die daher und lassen die nicht extra einfliegen und zahlen Kellogg und anderen $29 für jedes Essen. Staatlich subventionierte Mittagsmahlzeiten. Also, findet ihr das sinnvoll? Niklas selbst hat auch eine Meinung dazu. Er sagt nämlich, wenn mir gerade beim Schreiben dieses Kommentars einfällt, dass meine Idee vielleicht doch ein paar ungeklärte Punkte aufwirft. Was wäre mit Anschlägen auf die Truppe durch Lebensmittelvergiftung? Könnte man bei den Soldaten überhaupt auf Akzeptanz für einheimisches Essen stoßen? Oder wollen diese so wenig wie möglich mitbekommen, wie das Leben vor den Toren des Camps aussieht? Naja, das ist ein guter Punkt. Dieses nicht zu sehr an sich heranlassen, ne? Und dann einfach so fokussiert sein auf den eigenen Einsatz, auf die Mission. Und ist ja zum Teil auch ein Schutzmechanismus. Ist jetzt auch nicht so unwichtig. Tja, sagt er weiter, ist wohl eben doch alles nicht so einfach. Nur ein Punkt wäre wünschenswert, dass die im Beitrag genannten Konzerne Burger King, Starbucks und Co. den Mehrgewinn, den sie an den US-Truppen verdienen, als Spende für humanitäre Projekte in Afghanistan einsetzen würden. So viel zu diesem Thema. Viele Grüße aus Trier und zünftige Weihnachten, Niklas. Ja, dir auch zünftige Weihnachten zurück. Sind ja noch ein paar Tage Zeit. Nächste Woche haben wir auch noch eine Show, bevor der 24. kommt. Aber das ist interessant, oder? Den Mehrgewinn, den die Konzerne wie Burger King, Starbucks und so weiter an den Truppen verdienen, einfach als Spende für humanitäre Projekte in Afghanistan einsetzen. Schlag das doch mal vor. Das ist doch eine großartige Sache. Ich bin ja auf die Reaktionen gespannt. Ich kann mir auch vorstellen, dass es einige US-amerikanische Foren dazu gibt, die nicht so positiv dem Krieg gegenüberstehen und dem Ganzen, was da so läuft, dass man da auch ein, zwei ganz interessante Vorschläge dazu findet. Also Frontliner, Bagram lässt uns noch nicht los, auch wenn langsam Weihnachten und ein bisschen Friede, Freude, Eierkuchen vor der Tür steht. Wir machen auch eine Quickvote diese Woche zum Thema Bagram. Ihr wisst, wenn ihr auf die heutige Episodenseite von Episode 65 geht, also im Netz auf geography.de/geography/frontline und dort die aktuellste Episode anklickt, kommt ihr auf die Episodenseite 65 diese Woche und da gibt es dann auf der rechten Seite unter dem Episodenbild die Quickvote. Steht dick Quickvote drüber und es gibt da die Frage, die heute heißt: Konsum regionaler Produkte für Soldaten? Das ist die Frage heute. Konsum regionaler Produkte für Soldaten, was haltet ihr davon? Und unten drunter gibt's ein Dropdown-Menü. Mit der Maus draufklicken und eure Antwort, die euch dann passt und zusagt, einfach anklicken und dann diese Antwort abschicken. Zum Abstimmungsergebnis hinzufügen. Macht das, damit wir nächste Woche richtig gutes Feedback aus der Quickvote ziehen können. A. Wäre die Antwort, also Konsum regionaler Produkte für Soldaten, viel zu gefährlich, weil ... B. Ja, Konsum regionaler Produkte für Soldaten ist wünschenswert, weil ... C. Nicht praktikabel, weil ... oder eine andere Meinung, und zwar Und was ihr jetzt mit diesem weil meint, oder mit dem anderen Meinung, und zwar welche Meinung ihr dann habt, das könnt ihr beim Abstimmungsergebnis der Quickvote, wenn ihr das dann seht, im nächsten Fenster wird es dann aufgepoppt und angezeigt, könnt ihr da direkt hinschreiben. Ihr könnt dann einen Kommentar hinterlassen, wie Niklas das gemacht hat, großartigerweise für diese Episode, und schreibt dann einfach dazu, warum ihr glaubt, dass der Konsum von regionalen Produkten für Soldaten dort in Bagram vor Ort viel zu gefährlich ist oder warum er wünschenswert ist oder warum er nicht praktikabel ist oder was für eine andere Meinung ihr dazu habt. Also, haut richtig rein und denkt an unser Social Web. Zum Nachlesen stecke ich euch übrigens noch einige Links in die Shownotes zum Thema Bagram. Also es gibt einmal einen Artikel von The Home Comforts of the US War in Afghanistan. Also eben so die heimeligen Annehmlichkeiten während des US-Kriegs in Afghanistan. Den Link in die Shownotes, dann dazu Bagram, The US Nerve Center in Afghanistan, also die Schaltzentrale der USA in Afghanistan, Bagram. Dann The Cost of War, also die Kosten des Krieges. Und A Wider War, ein ausgedehnterer Krieg. Alle Links dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. Zum Ende der heutigen Episode gibt's wieder Ankündigungen, und zwar diesmal vom interdisziplinären Arbeitskreis Dritte Welt. Der veranstaltet ein Symposium, und zwar heißt das Wirtschaftliche und soziale Folgen der Finanzkrise für die Entwicklungsländer. Findet statt am 15. Januar in Mainz, das ist ein Freitag, und auf der Webseite, auch dieser Link steckt natürlich in den Shownotes, heißt es, die Finanzkrise und die dadurch ausgelöste globale Wirtschaftskrise hat vor allem in den ärmsten Entwicklungsländern, aber auch in den Schwellenländern zu tiefgreifenden wirtschaftlichen Rückschlägen und sozialen Verwerfungen geführt. Wissenschaftler aus unterschiedlichen Fachdisziplinen und Entwicklungsexperten untersuchen die vielfältigen Auswirkungen der Krise in Lateinamerika, Afrika und Asien. Und das findet, wie gesagt, statt am Freitag, den 15. Januar 2010, von 8:45 bis 6:15, also einen ganzen Tag, in der Alten Mensa in Mainz auf dem Campus. Ja, wenn ihr Lust habt, könnte das ja vielleicht eure erste Tagung im neuen Jahr 2010 werden. Und damit machen wir Schluss für heute. Episode 65 ist rum. Wir sprechen in der nächsten Woche wieder über Bagram, wenn ihr wollt, über Choice Architecture, über Phantom-Bushaltestellen oder alles andere, was ihr interessant aus geografischer Perspektive zu berichten habt. Lasst uns drüber sprechen. Wir hören uns also in Episode 66 kurz vor Heiligabend wieder. Bis dahin macht's gut, Frontliner. Und nicht vergessen, das Netzwerk sind wir.